Ja, wir haben Anfang des Jahres angefangen, über das zu sprechen, was uns in der Vineyard wichtig ist, über das, was uns ausmacht, wovon wir begeistert sind und was wir gerne leben möchten. Und falls ihr noch nicht diesen Flyer persönlich habt, die liegen zum Teil auf den Stühlen oder hinten am Infopoint, nehmt euch doch einen mit. Heute Morgen geht es nochmal um den ersten Wert von uns, um das Reich Gottes. Und ich möchte einfach mal mit einer Quizfrage anfangen. Birgit, es tut mir leid, du musst dich jetzt mal kurz enthalten. Aber die Quizfrage ist, wann ist das Reich Gottes angebrochen? Ist es A, als Gott Mose die 10 Gebote gegeben hat? Ist es B, als Gott Himmel und Erde gemacht hat? Oder ist es C, als Jesus mit dem Heiligen Geist getauft wurde? Oder D, als Jesus angefangen hat zu predigen? Ich gebe euch ein paar Sekunden Bedenkzeit. Wer ist für Antwort A, als Gott Mose die 10 Gebote gegeben hat? Zeigt doch einfach mal auf. Wer ist für B, als Gott Himmel und Erde gemacht hat? Ja, es sind einige. Wer ist für C, als Jesus mit dem Heiligen Geist getauft worden ist? Ja, auch ein paar. Und wer ist für D, als Jesus angefangen hat zu predigen? Auch ein paar. Ja, danke schön. Wann ist das Reich Gottes angebrochen? Ich sehe, ihr wart euch nicht ganz einig. Es gab schon eine Mehrheit für Antwortmöglichkeit B. Lass uns in das Markus-Evangelium schauen, Kapitel 1, Vers 15. Das ist ein recht bekannter Vers. Die Zeit ist erfüllt, wo Jesus anfängt zu predigen und zu lehren und sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Mit Jesus ist das Reich Gottes nahe herangekommen. Im Englischen wird das oft mit zum Greifen nah übersetzt. Aber nah kommen kann doch nur etwas, das vorher schon existiert hat, oder? Sonst würde es ja anfangen und nicht nahe kommen. Gottes Reich ist ja nichts anderes als ein Herrschaftsbereich. Wenn er der König ist und sein Reich regiert, dann hat Gott damit nicht erst angefangen, als Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und so kommt der Frage, wann Gottes Reich angebrochen ist, Antwort B am nächsten, also als Gott Himmel und Erde gemacht hat. Ich bin nicht dabei gewesen, ich habe jetzt auch keine Theologie studiert, aber ich glaube, so die Richtung stimmt zumindest schon mal. Das Reich Gottes gab es also auch schon zu Zeiten vom Alten Testament. Und so möchte ich heute Morgen mit euch kurz anschauen, wie Jesus sein Kommen beschreibt, wie Jesus die Herrschaft von Gottes Reich beschreibt und anschließend ins Alte Testament gucken und da mal drei Personen rausgreifen, die für mich ein großes Vorbild sind, in dem, wie sie ja unter der Herrschaft Gottes gelebt haben, wie sie sich aufgemacht haben, da hineinzugehen. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Kehrt um an das Evangelium und glaubt an das Evangelium. Dieser Vers im Markus-Evangelium ist wie ein Startschuss. Denn dieses Nahkommen hat massive Auswirkungen. In den Evangelien lesen wir das auf fast jeder zweiten Seite, dass Heilungen passieren, Befreiungen passieren, Menschen eine neue Lebendigkeit bekommen, neue Lebensqualität. Es ist unglaublich viel, das passiert, als Jesus in den 3 Jahren hier über die Erde gegangen ist. Aber vorhin haben wir das auch gehört, was Gott auch heute noch tut unter uns. Und ich glaube, dass das so die Spitze vom Eisberg war, dass viele von uns auch Dinge erleben, die jetzt heute Morgen nicht angesprochen worden sind. Vielleicht sind das persönlichere Sachen, die einfach hier nicht so passend wären. Aber ich glaube einfach, dass viele von uns, die in der letzten Woche Gott begegnet sind, oder die Woche davor. Wenn ich an das Reich Gottes denke und an das, was alles passieren kann unter der Herrschaft Gottes, dann muss ich gestehen, kommt ab und zu mal so dieser leise Gedanke so in mir hoch, Ja, ich könnte jetzt den Fokus darauf legen, wie ich das mehr erleben kann, wie ich davon profitieren kann, was es mit mir macht, was ich bekomme und wie es mir gut gehen kann damit. So dieses Ich, mich, meiner, mir, Herr segne diese vier. Und da bin ich über einen Vers im Römerbrief gestolpert. Da lesen wir in Römer Kapitel 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und irgendwie hat mich das angesprungen, so dieses, es ist nicht Essen und Trinken. Für mich ist Essen und Trinken etwas, das elementar zu meinem Leben dazugehört. Ohne das würde ich relativ schnell sterben. Und für mich steht es auch so ein bisschen beispielhaft für die Frage, was bekomme ich? Wie kann ich davon profitieren? Und ich verstehe Paulus hier so, dass er sagt, nee, es geht nicht um die Frage, was bekomme ich oder was habe ich davon, sondern es geht um die Frage beim Reich Gottes, in welcher Realität lebe ich? Also nicht dieser Ich-Bezug, was macht es mit mir, sondern was ist die Realität, in der ich lebe? Wie beschreibt Jesus denn jetzt die Realität vom Reich Gottes? Letzte Woche hatte Birgit schon einen Vers vorgelesen, wo der uns einfach als Vineyard sehr wichtig ist im Lukas-Evangelium, wo Jesus aus dem Jesaja-Brief zitiert, als er relativ am Anfang von seinem Wirken in der Synagoge predigt. Und da lesen wir im Lukas-Evangelium 4, Vers 18 bis 21, wo Jesus sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Für mich zeigt dieser Text ganz stark, wie Jesus Gott sieht. Er spricht ganz stark davon, wie Gott, der Vater, über uns Menschen denkt, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, was sein Auftrag war. Und er ist nicht gekommen, um hier mal so richtig auf den Putz zu hauen und Rambazamba zu machen. Er ist gekommen, um Menschen aufzurichten, um Leben wiederherzustellen, um Gutes zu tun, um einzurenken, um eine neue Verbindung mit Gott zu ermöglichen. Und dass der Jesaja-Text mit Jesus Realität geworden ist, ich glaube, das müssen wir keinem mehr erklären, weil das ist das, was wir in der Bibel letztendlich dann auch lesen in den folgenden Kapiteln. Das Neue Testament ist Seite an Seite voll mit dem, wo Jesus demonstriert und zeigt, hey, das ist das, was stattfindet. Das ist eine Realität. In welcher Realität lebe ich heute? Wenn wir Gottes Reich ansprechen, dann ist es wichtig, zuerst vom König zu reden, so wie Jesus auch zuerst vom König gesprochen hat, weil der König ist derjenige, der dieses Reich am meisten prägt. Es ist keine Demokratie, wo die Bürger abstimmen, was gemacht wird. Es ist eine Monarchie, es ist ein Königtum, wo der König sagt, so wird's gemacht. Es ist vielleicht ein bisschen unbequem an der einen oder anderen Stelle für uns, weil wir das einfach nicht mehr kennen. Wir sind in einer anderen Kultur aufgewachsen. Wir sind in einer Demokratie aufgewachsen, wo wir mitreden dürfen, mitbestimmen dürfen. Und Jesus ruft uns, Bürger dieses Reiches zu sein. Und das Spannende ist ja, dass Gott uns zeigt, dass er ein guter König sein will, dass er ein guter König ist. Er sorgt gut für uns. Darauf dürfen wir bauen, das dürfen wir annehmen. Und wenn wir als Bürger einen guten König haben, dann fällt es uns doch auch leichter, diesem König Respekt und Ehre entgegenzubringen. Es fällt uns leichter, seine Entscheidungen zu akzeptieren, weil wir innen drin wissen dürfen, dass er gut ist, dass seine Entscheidungen tragfähig sind. Wir brauchen keine Angst haben, dass das in irgendeine Richtung negativ eskaliert. Und genau das steht eigentlich in einem ziemlichen Kontrast zu unserer kulturellen Prägung, zu dem, wie wir aufgewachsen sind. Hier wird oft alles Mögliche in Frage gestellt, mitdiskutiert. Jeder meint irgendwie, er könne es besser. So wie beim Fußballspiel 40.000 Schiedsrichter da sind, aber nur 22 Spieler. Das Gleiche geht in der Politik weiter, wo einfach alle möglichen Leute meinen, ja, so muss es doch eigentlich gemacht werden. Letztendlich, wenn es darauf ankommt, Verantwortung zu übernehmen für das Handeln, dann drücken sich die Leute. Und wenn ich mir das bewusst mache, in was für einem Umfeld ich aufgewachsen bin, um was Jesus sagt und ja davon spricht, wie das Reich Gottes ist, dass es eine Monarchie ist, dass es darum geht, unter Gottes Herrschaft zu kommen, dann fällt mir auf, wie krass das eigentlich ist, was Jesus da sagt, wozu er uns einlädt. Es ist fast wie 180 Grad. Dazu gehört, dass wir Gott und sein Reich auch in dieser Welt repräsentieren dürfen. Das ist auch etwas, wozu er uns einlädt. Er lädt uns nicht nur ein, mit dem Motto, jetzt kommt mal unter meine Herrschaft, sondern er lädt uns ein, in dieser Welt mit ihm auch zu regieren, ihn in unserem Umfeld zu repräsentieren und weiterzugeben. Und das bedeutet aber auch, seine Entscheidungen stehen zu lassen, ihn nicht permanent in Frage zu stellen. Es nicht besser zu wissen als er, wann er oder wo er was zu tun oder zu lassen hat. Im Vaterunser, finde ich, wird das ziemlich gut auf den Punkt gebracht, wo es heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist nicht mein Reich, nicht mein Wille, nicht wie ich es denke, soll es im Himmel sein. Lebe ich in meiner Realität oder lebe ich in Gottes Realität? Es gibt mehrere Menschen, die mir ein großes Vorbild darin sind, in Gottes Realität zu leben, unter der Herrschaft Gottes zu leben. Ganz besonders aus dem Alten Testament. Und ich denke da besonders an Abraham oder Josef oder auch Hiob. Und wenn ich ihre Geschichten in der Bibel lese, dann fällt mir besonders diese innere Haltung auf, mit der sie gelebt haben. Sie haben Gott in einem unglaublich hohen Maß respektiert. Ich möchte kurz auf diese drei Personen eingehen, so in der Vogelperspektive mal ein paar Schlaglichter herausgreifen, was diese drei Männer ausgemacht hat. Abraham wird als Glaubensvater bezeichnet. Er hat von Gott die Verheißung bekommen, dass seine Nachkommen so zahlreich werden wie der Sand am Meer oder wie die Sterne am Himmel. Und er hat Gott geglaubt, obwohl er zu dem damaligen Zeitpunkt schon ziemlich fortgeschrittenen Alters war. Und er hätte zweifeln können und er hat zwischendurch auch immer mal wieder Zweifel gehabt, aber letztendlich hat er daran festgehalten und Gott geglaubt, dass das stattfinden wird. Und schließlich ist er dann einmal mit 86 und einmal mit 100 Vater geworden. Und seine Frau war 10 Jahre jünger, also entsprechend 76 und 90, als die beiden Söhne von ihm geboren worden sind. Also biologisch eher unwahrscheinlich, sage ich mal. Aber Abraham hat dran festgehalten. Und das hat Gott ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Gott zu vertrauen ist eine Form, ihm Respekt zu zeigen. Aber Abraham hatte noch was anderes. Er hat in meinen Augen auch ganz stark gelernt auszuhalten, dass Gott nicht jeden Tag zu ihm spricht. In der Bibel lesen wir so, weiß nicht, 10, 15 Highlights von Abraham, wo Gott sehr eindrücklich zu ihm gesprochen hat. Aber er ist weit, weit über 100 geworden. Ich meine, er wäre 175 Jahre geworden. Und wenn man das mal auf Reden Gottes pro Jahr umrechnet, ist das viel weniger, als ich mir das wünschen würde für mich. Der hat vielleicht alle, weiß nicht, 10 Jahre mal was von Gott gehört. Aber er ist Gott trotzdem treu geblieben, er hat trotzdem an Gott festgehalten und gesagt, Gott, du bist trotzdem mein Gott. Und ich lebe mein Leben in der Verantwortung vor dir. Ich weiß, dass ich unter deiner Herrschaft stehe. Wie oft kommen mir persönlich Zweifel, wenn ich irgendwie eine Woche lang nichts von Gott gehört habe? Denke ich so, Gott, wo bist du? Und dann lädt, finde ich, die Bibel mich ein, auf Abraham zu schauen und zu sagen, okay, hey, nicht so schlimm, Gott ist trotzdem da. Und ich darf mich trotzdem auf das verlassen, dass Gott da ist. Und er wird auch da sein, wenn er noch 100 Jahre nicht mit mir reden wird, wird Gott trotzdem da sein. Die zweite Person, die ich näher anschauen möchte, ist Josef. Er ist einer von 12 Urenkeln von Abraham, also Abraham, Isaak, Jakob und dann die 12 Söhne, einer ist Josef. Und er wurde von seinen Brüdern abgelehnt und als Sklave nach Ägypten verkauft. Von seinem Leben ist vor allem berichtet, dass er häufig Träume hat von Gott, beziehungsweise auch die Träume von anderen auslegen kann. Und so ist er jahrelang Sklave in Ägypten. Aber in dieser Zeit bringt er Menschen immer wieder sehr viel Respekt und Achtung entgegen. Auch wenn er ganz unten ist, hält er an Gott fest und respektiert Gott und respektiert die Menschen um ihn herum und achtet sie. Und dann wird er schließlich nach einigen Jahren vom Sklaven zum zweitmächtigsten Mann des Landes und ist dafür mitverantwortlich, dass nicht nur Ägypten, sondern die ganzen umgebenden Länder durch 7 Jahre Dürre gebracht werden können. Und so kommt es schließlich, dass seine Brüder wegen dieser großen Dürre auch nach Ägypten kommen müssen, um Getreide zu kaufen. Und sie müssen zu ihm kommen und ihn fragen, hier können wir Getreide haben. Und um es kurz zu machen, er zeigt sich dann seinen Brüdern, gibt sich als ihr Bruder zu verstehen und sagt nicht, was habt ihr Tuppisse damals gemacht? Geht wieder weg. Mit keinem Wort macht er ihnen Vorwürfe. Im Gegenteil, er betont sogar, als die Brüder sagen, hör mal, es tut uns leid, was wir damals gemacht haben. Dann sagt er, nee, hier, das war Gottes Absicht. Wäre ich nicht nach Ägypten gekommen, wäre die ganze Familie nicht überlebt. Es war Gottes Plan, damit wir alle versorgt sind. Wow, was für eine Sichtweise. Trotzdem, wo er durchgegangen ist, durch die ganzen Tiefs und die ganzen Täler, hat dieser Mann diese Perspektive von seinem Leben und auch für das, was ihm angetan worden ist. Als dritte Person möchte ich kurz einen Blick auf Hiob werfen. Finde ich manchmal so ein bisschen ein anstrengendes Buch in der Bibel. Es ist relativ lang dafür, dass es eigentlich hauptsächlich sehr viel Leid beschreibt, was Hiob erfährt. Da ist ganz viel Leid, Verlust, Schmerz in seinem Leben. Und mich fasziniert es, wie er trotzdem an Gott festhält. Nach einiger Zeit fangen sogar seine Freunde an, ihm zu empfehlen, doch von Gott Abstand zu nehmen, weil dieser Gott lohnt sich ja nicht. Aber Hiob, ja, auch wenn er Gott so eine Menge an Fragen entgegenbringt, eine Menge nicht versteht, immer wieder mit Gott ringt, er ringt sich immer wieder durch, trotz dieser schweren Situation an Gott festzuhalten und sagen, Gott, du bist mir wichtiger als all das, was mir passiert und ich vertraue darauf, dass mein Leben in deiner Hand liegt. Für mich ist das ein sehr krasser Ausdruck von Gott zu respektieren, Gott Herr sein zu lassen in seinem Leben. Und zum Schluss erfährt Hiob dann auch eine Menge von an Segen von Gott, wo Gott das wie umkehrt. Das, was alle drei Personen, die ich gerade beschrieben habe, gemeinsam hatten, war, dass sie keinen Anstoß genommen haben an dem, was Gott getan oder nicht getan hat. Sie haben Gott in einem Maß respektiert, von dem ich mir unbedingt eine Scheibe abschneiden möchte. Weil wie oft nehme ich Anstoß an Gott und werfe ihm alle möglichen Warum-Fragen vor? Gott, warum hast du das zugelassen? Warum hast du nicht das getan, wofür ich gebetet habe? Warum nicht dort, wo oder wann ich es wollte? Wann ich es gebraucht hätte? Gott, ich weiß doch, wann ich die Sachen brauche. Und Gott, kannst du mir bitteschön mal endlich eine Antwort auf meine Fragen geben? Lieber Gott, hier sind meine Vorwürfe und mein Besserwissen mit freundlichen Grüßen. Kennt ihr das auch von euch? Wie komme ich jetzt in diese Realität, die Jesus da im Lukas-Evangelium beschrieben hat, zu diesem Wiederherstellen, diesem Aufrichten, diesem Heilen, Befreien, Frieden stiften, Lebendigkeit schenken? Ich weiß es doch ein Stück weit besser als Gott manchmal. Und für mich liegt dieser Schlüssel, da hineinzukommen, in diese Realität von Gott zu kommen, darin, dass ich mich entscheiden kann. Ich kann eine ganz einfache, in Anführungsstrichen, aber sehr wichtige, sehr grundlegende Entscheidung treffen. Gerade wenn ich mit Gott ringe, wenn ich so viele Warum-Fragen habe, wenn ich sage, warum ist das so? Warum ist das so? Warum lässt du das zu? Und warum passiert das nicht? Ich kann mich entscheiden, dass Gott mir als Person wichtiger ist als meine Antworten. Ich kann mich entscheiden, Gott, du bist wichtiger als die Antworten, die ich möchte. Abraham, Josef und Hiob hatten diese innere Haltung. Sie haben Gott nicht in Frage gestellt, sondern Gott gefragt. Da war nicht dieses, du musst aber eigentlich, sondern ich verstehe es nicht, bitte erklär es mir. Und sie haben damit die Beziehung höher gestellt, als dass sie von Gott die Antworten gefordert haben. Und davon will ich lernen. Und das ist eine total wichtige Wahrheit, die wir aus dem Alten Testament lernen können und auch ein Stück weit müssen, wenn wir in dieser Realität vom Reich Gottes leben wollen, heute, mit dem, was durch Jesus möglich geworden ist. Ich möchte dich mehr als die Antworten auf meine Fragen. Dazu kann ich mich jedes Mal entscheiden, wenn Gott nicht das getan hat, was ich will. Nicht das getan hat, wann oder wo ich es will. Und auch wenn ich gerade keine Antwort bekomme, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich was völlig anderes möchte, ich kann immer wieder diese Entscheidung treffen. Zugegeben, es klärt nicht die Frage nach den Antworten. Die Antwort bleibt dennoch offen. Aber es bringt mich zu einer beziehungsfähigeren inneren Haltung. Und das ist das Gleiche, egal ob ich die Beziehung zu Gott anschaue oder die Beziehung zu den Menschen um mich herum anschaue. Vorwürfe verhindern ein Miteinander. Die Entscheidung, Beziehungen höher zu stellen, macht Miteinander möglich. In welcher Realität will ich leben? Einen weiteren Schlüssel dazu, wie wir in diese Realität des Reiches Gottes hineinkommen können, sehe ich darin, aushalten zu lernen, dass Gott nicht immer direkt das tut, was wir wollen, wie wir uns das vorstellen. Und ich glaube, es ist eine Krankheit in unserer Zeit, dass alles immer direkt verfügbar sein muss. Was für eine Taktung, was für ein Stress ist dahinter? Warum müssen Geschäfte 24 Stunden, 7 Tage die Woche aufhaben? Nur weil ich es vielleicht nicht gebacken bekomme, mir einen Einkaufszettel zu schreiben und ein bisschen im Voraus zu planen. Warum? Und wenn wir als Christen einen Unterschied in unserer Gesellschaft leben wollen, der Gottes Reich widerspiegelt, Ich glaube, es wäre ein guter Anfang, hier anzufangen. Zu lernen, auszuhalten, dass nicht immer alles direkt da ist. Auf Abraham zu schauen, auf Josef zu schauen, die nicht 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche nur immer von Gott gehört haben. Und da finden wir einfach im Alten Testament enorm viele super starke Vorbilder darin, wie wir an Gott festhalten können, auch wenn wir ihn nicht hören, auch wenn wir Zeiten erleben, wo er schweigt. Ich habe vor einiger Zeit eine Predigt gehört von Kim Walker, der Sängerin von Jesus Culture. Und die hat in ihrer Predigt darüber gesprochen, wie sie Gott sucht im Bibellesen, im Lobpreismachen oder sonst wie. Und meint dann, dass sie immer mal wieder eine Entscheidung trifft, wenn sie in diesen Zeiten, wo sie Gott sucht, nichts spürt, nichts hört und irgendwie nichts da zu sein scheint. Dann sagt sie, ich treffe die Entscheidung, dass ich eines Tages von den Früchten diesen Momentes leben werde. Auch wenn ich jetzt nichts spüre, aber es führt irgendwann dazu, dass da mal was draus entsteht. Das finde ich unglaublich stark. Und mir hilft es, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ja, ich kann in dieses Reich Gottes hineinkommen, ich kann in dieser Realität leben, auch wenn ich eben nichts spüre, auch wenn ich nicht permanent irgendwie was von Gott höre. Durch Jesus hat jeder Mensch Zugang bekommen, Bürger in diesem Reich Gottes zu werden. Und Gott möchte als König geehrt werden. Und das tun wir beispielsweise mit unserer inneren Haltung, keinen Anstoß an Gott zu nehmen, die Beziehung höher zu stellen als das Einfordern von Antworten. Und mit dieser Haltung sind wir mündige Bürger und öffnen uns dafür, auch all diese Zeichen und Wunder, die wir im Neuen Testament lesen, die bei Jesus passiert sind, eher stärker zu erleben. Es heißt nicht, dass wir es permanent erleben, aber es heißt, wir sind offener dafür. Gott hat eine Andockmöglichkeit in unserem Leben, dass das Realität wird. Wenn wir hingegen permanent in diesem Zweifel leben, als Dauerzustand, ich meine nicht, dass man nicht auch mal Zweifel haben darf, sondern dieser Dauerzustand, dieses permanente Infragestellen, dann können wir einfach nicht auf diese Autorität zugreifen, die er uns eigentlich geben möchte. Er möchte uns zu jemandem machen, der sein Reich repräsentieren kann und uns dafür mit Autorität ausstatten. Und heutzutage stellen wir Gott so leicht oder so schnell in Frage. Wir erwarten oft von Gott, so ist mein Empfinden zumindest, dass er uns beweisen muss, dass er es wert ist, dass wir an ihn glauben. Besonders bei meinen Bekannten in meinem Umfeld erlebe ich das immer wieder, so dieses, ja, wenn Gott doch das und das tun würde oder nicht tun würde, ja, dann könnte ich ja auch an Gott glauben. Aber in welcher Realität will ich leben? In meiner oder in Gottes Realität? Unter Gottes Herrschaft zu leben bedeutet auch, zu tun, was er uns sagt. Ich möchte das jetzt nicht als Leistungsgedanken irgendwo rüberbringen, sondern ganz einfach unser erster Schritt, den wir tun können und zu dem Gott uns einlädt, ist auf dieses Nahkommen von Jesus zu antworten und zu sagen, ja, ich ergreife das. Wenn Jesus doch gekommen ist und gesagt hat, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe, lass es uns doch ergreifen. Ich möchte mit einer Frage an uns alle schließen. Für welche Situationen in meinem Leben möchte ich heute einen Schritt in Gottes Realität hineingehen? Amen.